Kontext. Bernauer Stadtgespräche. Der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Hallo und herzlich willkommen zu Kontext, Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Anja Gutenberger und ich bin die Leiterin des Besucherzentrums am Welterbe-Bauhaus Bernau. In unserer 15. Folge spreche ich mit dem Spielzeugdesigner Simon Kurze. Er hat für das Besucherzentrum ein Baukastenspiel für Kinder entwickelt. Integriert in einen rollbaren Tisch und versehen mit zwei Höckerchen zum bequemen Spielen, können in Zukunft auch kleine Kinder das Bauhausdenkmal begreifen. Jeder Gebäudeteil hat eine eigene Farbe bekommen und der Grundriss ist auf dem Tisch aufgebracht. Magnetisch schnappen die Bauklötze aneinander. Orientiert hat sich Simon bei seiner Arbeit an dem Ansatz von Alma Buscher, die 1923 ein Schiffbauspiel für Kinder und dann sogar ein ganzes Bauhaus-Kinderzimmer für das Musterhaus am Horn in Weimar entworfen hat. Bevor das Gespräch mit Simon startet, wird es daher ein kurzes Intro von mir geben, in dem ich euch erzähle, wie Alma Buscher die Grundsätze des Bauhauses für Kinder übersetzte. Viel Vergnügen beim Reinhören. Bauhausspielzeug. Spielzeug ist genau das, Zeug zum Spielen. Am Bauhaus gab es das große Umdenken. Architektur und Design sollte nun nicht mehr dekorativ und schnörkelig sein, sondern dem Zweck des Benutzers dienen. Mehr natürliches Licht sollte die modernen Bauten erfüllen. Allseitig klare Linien und sinnvolle Formen sollten der bis dahin bekannten Prunkfassade von vorn widersprechen und Bauten von allen Seiten gleichwertig erscheinen lassen. Praktische Möbel, die ihre Funktionen erfüllten und sich in den Raum einpassen, wurden mit einfachen, robusten Materialien gebaut. Aber wie um Himmels Willen haben die Bauhäusler diesen Gedanken auf Kinderspielzeug übertragen? Alles beginnt mit Alma Buscher. 1899 geboren, schickt sie ihr Vater auf die damals beste Kunstschule Berlins, die Reimann-Kunstschule. Danach geht sie 1922 direkt ans staatliche Bauhaus in Weimar. Nachdem sie nach dem Orientierungsjahr, dem Bauhausvorkurs, in die Webereiwerkstatt gelangt, stellt sie nicht lange später schon bei dem Direktor des Bauhauses, Walter Gropius, einen Antrag um Versetzung in die Holzbildhauerei. In ihrem Antrag schreibt sie: Sehr verehrter Herr Professor Gropius, ich habe nie Beziehung zum Faden gehabt, als Kind jedes Sticken, Stricken und so weiter direkt gehasst. Aber ich wollte es versuchen, weil ich glaubte, jedes Material wird sich dem ernsthaften Wollen und Willen unterordnen. Jetzt weiß ich, es ordnet sich unter, aber nur bedingt. Ich bitte darum um meine Entlassung aus der Weberei. In der Holzwerkstatt hoffe sie, mehr und Besseres für das Bauhaus zu leisten. Gropius genehmigt ihren Antrag und mehr noch. Im selben Jahr bekommt Alma Buscher von ihm den Auftrag, das gesamte Kinderzimmer, vom Teppich über die Deckenleuchte bis zu allen Möbeln und Spielsachen, für das Bauhaus Musterhaus, Haus am Horn in Weimar zu entwerfen. Hier sollte 1923 die erste große Bauhausausstellung stattfinden, die alle Kritiker und Zweifler vom Bauhaus und von seinen Produkten überzeugen sollte. Alma Buscher macht sich also ans Werk. In der Entwicklung ihrer Kinderzimmermöbel und Spielsachen setzt sie auf robuste Naturmaterialien, einfache, kombinierbare Formen und satte Farben. Was heute ganz normal ist, ist im Jahr 1923 revolutionär. Überhaupt Kindermöbel zu entwerfen, ist zum damaligen Zeitpunkt eine Neuheit. Möbel für Kinder. Buscher zeigten ihren Möbeln ein grundlegendes Verständnis dafür, was Kinder von Möbeln und Spielzeug erwarten, nämlich dass sie multifunktional sind und möglichst viel Freiraum für die eigene Fantasie lassen. Kinder bauen aus den einfachsten Dingen wie Pappkartons die tollsten Dinge. Häuser, Raketen, Boote, Autos entstehen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. In diesem Sinne ist der Kinderzimmerschrank mit der Kennzeichnung TI24, TI für Bauhaustischlerei, nicht nur Kleideraufbewahrungsort, sondern gleichzeitig Spielbühne. Eine Öffnung in der Schranktür ist schnell zum Kasperletheater umfunktioniert. Mehrere Kisten im Schrank laden zum Spielen, Stapeln oder Sitzen ein. Außerdem ist er nach kindlichen Maßen entworfen, damit die Kinder überhaupt an ihre Sachen allein herankommen. Zusätzlich entwirft Buscher einen Leiterstuhl mit kleinen Rollen, um ihn auf vielfältige Weise spielerisch nutzen zu können. Die Wände im Kinderzimmer lässt Buscher auf Kinderhöhe mit abwaschbarer, farbenfroher Farbe streichen. Dieses Kinderzimmerdesign überzeugt den Jenaer Kameralinsenhersteller Zeiss sofort. Direkt kauft er Buschers Möbel für seinen Werkskindergarten. 1926 fasst Alma Buscher, mittlerweile verheiratete Siethoff, ihren Entwurfsansatz treffend zusammen. Kinder sollen, wenn irgend möglich, einen Raum haben, in dem sie das sein können, was sie wollen, in dem sie herrschen. Jedes Ding gehöre ihnen. Ihre Fantasie gestaltet es. Keine äußerliche Hemmung störe sie, das Mahnwort lass sein. Alles komme ihnen entgegen. Die Form entsprechend ihrer Größe, der praktische Zweck hindere nicht die Spielmöglichkeiten. Lichte, bunte Farben steigern fröhliche, helle Stimmung. Begründet liegt Buschers Ansatz im erzieherischen Umdenken der Reformpädagogik. Damit gemeint ist eine Abkehr von damals verbreiteten Erziehungsansichten. In der Reformpädagogik rückte der Gedanke in den Vordergrund, das Kind Kind sein zu lassen und es sich durch das freie Spiel frei entwickeln zu lassen. Was soll das heißen? Eine Puppe sollte eben ein Ding zum Spielen sein, das herumgeworfen wird und an dem gezerrt wird oder die auch im Gras sitzen darf. Die Spielzeuge, die es um die Jahrhundertwende gab, waren eben eher Porzellanpuppen mit feinen Kleidchen, die nicht kaputt gehen durften und das Kleid nicht schmutzig gemacht werden durfte. Oder Holzeisenbahnen, die beim Runterfallen zu zerbrechen drohten. Alles nicht kindgerecht, würden wir heute sagen. Diese Spielzeuge mussten sehr umsichtig behandelt werden, damit sie möglichst lange hielten, denn teuer waren sie natürlich obendrein. Entsprechend zum Kinderzimmerschrank im Haus am Horn entwickelte Alma Buscher ein Baukastenspiel, übrigens im selben Jahr wie das Kinderzimmer, 1923. Es sind simple Holzklötze in verschiedenen Formen und in den Grundfarben Rot, Blau, Gelb plus Grün. Mit dem Verzicht auf Verzierungen und übertriebene Farbigkeit will Buscher die Fantasie der Kinder anregen, im Spiel zu erkunden, in was sich diese Bauklötze wohl alles verwandeln könnten. In ein Schiffchen, in einen Turm oder in ein komisches Gesicht. Als erste Gestalterin beginnt sie, Spielzeug zu abstrahieren und in geometrische Formen, Quader, Würfel, Dreiecke, Kugeln zu übersetzen. So also die Parallele auch zu den anderen Bauhausdesigns in Gebäuden und Alltagsgegenständen. Einfache, klare Formen und die Reduzierung auf wenige Farbtöne sollten nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern ein Verständnis von modernem Leben vermitteln. Spielzeug sollte nun nicht mehr niedlich oder formschön für die Eltern sein, sondern an die Bedürfnisse der Kinder angepasst funktionieren. Wenn man so will, nahm Buscher die Kinder ernster als deren Eltern. Alma Buscher beschrieb ihr Bauspiel so: Ein Schiff, das auch eine Berg- und Talbahn, ein Tor, ein Tier und vieles sonst noch sein kann. Vom Zimmer zum Bauspiel. So vielseitig und vielsagend war Alma Buscher für die Entwicklung von Spielzeug am Bauhaus. Angelehnt an diese beiden Grundideen, kindgerechte Möbel und kindgerechtes Spielzeug, hat der Spielzeugdesigner Simon Kurze für das Besucherzentrum Welterbe Bauhaus Bernau ein Baukastenspiel des Bauhausdenkmals, also der ehemaligen ADGB-Bundesschule, integriert in einen rollbaren Tisch mit Hockern entwickelt. Anlass genug, diesen Podcast für euch zu produzieren und mit ihm ein Gespräch darüber zu führen, wie wichtig Spielzeug für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist. Habt nun viel Spaß beim Reinhören in unsere neue Podcast-Folge, ein Bernauer Bauhaus-Baukastenspiel. Willkommen, Simon, bei uns bei Kontext, Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und nicht nur dich, sondern ja auch unser Baukastenspiel mitgebracht hast. Und genau, bevor wir starten mit unserem Gespräch, wie immer, eine kleine Vorstellungsrunde. Wer bist du? Was hast du studiert? Warum Spielzeug?
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und genau, ich bin Simon Kurz. Ich bin auf Usedom groß geworden und zum Studium nach Dresden gezogen. Dort habe ich als allererstes Forstwissenschaften studiert und dann nochmal mich komplett umentschieden und Produktdesign studiert an der HTW in Dresden. Und bin da schon während des Studiums zu Georg Kellner nach Tabatz gegangen, der baut so Spielplätze, und habe da mein Praktikum gemacht und habe dann nach meinem Bachelorstudium dort gearbeitet und auch Leute kennengelernt, die Spiel- und Lerndesign an der Borg studiert haben. Und das hat mich sehr interessiert und habe dann meinen Master in Spiel- und Lerndesign gemacht an der Burg Giebichenstein in Halle. Genau.
Und wie läuft so ein Studium für Spiel- und Lehrmitteldesign ab? Das frage ich mich. Was lernt man da speziell? Ist das eine andere Herangehensweise als bei anderen Studiengängen? Du hast ja den Vergleich.
Ja, genau. Also in der Borg funktioniert das so, dass es Industriedesign, also auch Spiel- und Lerndesign, es gibt drei Studiengänge. Einmal klassisches Industriedesign, dann gibt es Glas und Keramik und es gibt Spiel- und Lerndesign. Das gibt es auch schon sehr lange und ist auch einzigartig, der Studiengang. Und genau, die Grundlagen im Bachelor und so, die machen auf diesem Design-Campus sowieso alle, glaube ich, miteinander und das ist sehr ähnlich. Also deshalb war es für mich auch leicht, jetzt da einzusteigen. Aber genau, der Unterschied ist halt, dass man sich auf, viele konzentrieren sich auf Kinder, aber es muss nicht unbedingt kinderbezogen sein. Man kann halt auch spielen und lernen als Erwachsener. Oder sollte man?
In der Tat.
Genau. Und ja, die Themen sind dann einfach, man hat immer ein Hauptprojekt pro Semester. Da muss man so ein Gestaltungsprojekt hat man sozusagen, da muss man ein Produkt entwickeln in der Regel. Und das sind dann einfach die Themen werden dann schon in die Richtung Spiel und Lernen gelenkt.
Mhm. Okay. Und sind das eigentlich immer streng genommen dann sowas wie Spielzeugbauten oder eben Baukastenspiel oder kann das auch sowas sein wie ein Brettspiel beispielsweise? Also ich frage jetzt, weil ich da wirklich völlig unbeleckt bin und überhaupt nichts drüber weiß.
Das kann alles einschließen. Also Brettspiele gab es jetzt auch mal ein ganzes Semester, da war ich allerdings nicht dabei. Aber das ist immer unterschiedlich. Kann Spielen draußen sein. Ausstellung, das war mein erstes Semesterprojekt dort. Da bin ich eigentlich ganz glücklich auch. Und es hat mir auch Spaß gemacht, weshalb ich jetzt versuche, auch weiterhin sowas zu erarbeiten. Das war ein großes Gruppenprojekt für die Feininger Galerie in Quedlinburg.
Und das war für 100 Jahre Bauhaus, ne? 2019.
Genau, zum 100 Jahre Bauhaus. Und da haben wir als ganzer Jahrgang so eine kleine Museumsausstellung für Kinder entwickelt, um denen das Bauhaus näher zu bringen.
Erzähl mal ein bisschen mehr darüber. Was habt ihr euch da für Dinge ausgedacht, damit für Kinder Bauhaus begreifbar wird?
Ja, es war auch es war gar nicht so einfach, da den Anfang zu finden, weil wir haben erstmal uns dieses Gelände angeguckt, da der Feininger Galerie. Wir haben uns viel belesen und informiert zum Bauhaus. Mhm. Und am Ende haben wir uns entschieden, dass wie in Fachbereiche einzuteilen, wie in der Schule so ein bisschen, um den Bezug zu den Kindern vielleicht näher zu bringen. Also Bauhaus als Schule und nicht als Universität oder als
Kunstschule oder so.
Dass man einfach, dass es ein bisschen näher ist und dann haben wir zu verschiedenen Bereichen in den Gruppen halt Spielaktionen entwickelt. Da gab es auch schon ein Baukastenspiel, das hatte dann Bezug auf Architektur und Gropius.
Das war vom Bauhausgebäude in Dessau, ne?
Genau, das war das Bauhausgebäude in Dessau und die Meisterhäuser. Mhm. Dann gab es einen Webrahmen, wo man weben konnte. Eine Biegemaschine, da konnte man so Rohrstühle in Mini nachbiegen.
Cool.
Und dann gab es Bilder von Feininger auch, die so zerlegt werden konnten, wie so ein Tangram, so Puzzle an der Wand, magnetische. Genau, ein Oskar Schlemmer Tanzstudio mit Kostümen. Das war auch sehr beliebt.
Cool. Das heißt, die Kinder konnten sich dann verkleiden?
Konnten sich verkleiden, genau.
Wurde das dann gefilmt oder Fotos davon gemacht? Oder
konnte
war das
man, konnte man
so?
Selber, genau. Es war wie eine Spiegelwand, also die Kinder konnten sich sehen.
Ach, toll.
Und konnte sich natürlich auch fotografieren.
Also quasi wie im Ballettstudio mal triadisches Ballett spielen. Außer, dass es die Kinder natürlich wahrscheinlich wenig interessiert, ob das triadisches Ballett ist. Hauptsache, die Kostüme sind schön bunt und knallig.
Genau, und dann gab es noch so einen Raum mit so einem drehbaren Apparat an Molinotsch angelegt.
Mhm. Also ein Lichtapparat
sozusagen. Ja, ein Lichtapparat, so ein abgedunkelter Raum mit. Mhm. Da hatte man Taschenlampen und konnte da mit farbigen Plexiglas und so einem drehenden Apparatur solche Schattenspiele an die Wände projizieren.
Das hört sich ja toll an. Wie viel Quadratmeter hattet ihr da für Platz?
Oh, das war extrem klein und beengt. Mhm. Das war auch eine große Herausforderung, dass dann am Ende viele Ideen in einen kleinen Raum zu bringen. Hm. Ist uns aber, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich weiß gar nicht, die Quadratmeterzahl habe ich nicht im Kopf. Aber es war so ein kleiner Schlauchraum. Das ist ja, in Quedlinburg sind das ja alles so Fachwerkhäuser. Und das war halt in so einem Galerieraum, in so einem Fachwerkhaus, genau. Mhm. Niedrige Decken und keine Fenster. Das war so ein bisschen ungewohnt, aber spannend. Doch, ist, glaube ich, ganz gut gelungen.
Hm. Okay, also das war so eine gemeinsame Ausstellung von Studenten und dann bist du zwischendrin irgendwann fertig geworden mit deinem Master.
Ja, ich bin erst dieses Jahr fertig geworden, im März. Genau.
Musstest du da eine Masterarbeit schreiben?
Genau, ich habe eine Masterarbeit geschrieben und habe da ein Spiel für die Stadt entwickelt, wie ein Stadtmöbel, dass man partizipativ mit Menschen Stadtmöbel entwerfen kann. Dann gibt es irgendwie so ein Baukastenspiel, das ist so 1:20 Modell und so eine Spielplatte und man kann da mit Aluminiumdraht und so Holzstein mit Menschen ins Gespräch kommen, zum Beispiel auf der Straße, so war die Idee. Das war jetzt durch Corona alles auch ein bisschen schwierig auszuprobieren.
Aber, wo man nicht in Kontakt treten sollte
ja,
miteinander.
Genau. Das war insgesamt wir waren zu dritt jetzt in dem Semester, war so ein bisschen schwierig, weil das Studium schon sehr auf Menscheninteraktion ausgelegt ist und das hat uns ein bisschen gefehlt, aber ich glaube, es ist trotzdem zu einem Ergebnis gekommen und vielleicht ergibt sich noch die Gelegenheit, das nochmal auszuprobieren. Genau, auf jeden Fall sind das so wie, man kann es als Sitzmöbel, als Spielgerät, als alles Mögliche verwenden und lässt sich relativ leicht überall installieren und auch wieder demontieren, wenn es nicht passt. Weil das war auch ein Semesterprojekt, da habe ich mich mit Gesa Jansen als Gruppe zusammengetan und wir haben den Stadtraum untersucht.
In Halle den?
In Halle, genau. Und haben dort mit Farbe auf Dinge aufmerksam gemacht, die schon vorhanden sind, mit Punkten und Strichen und haben sozusagen die Spiele, die schon da sind und Freiräume, die nicht genutzt werden, sichtbar gemacht. Und genau das machen wir auch manchmal noch. Also dieses Jahr war auch für den neuen Saarbrückner Kunstverein haben wir so einen Platz gestaltet. Das ist dann auch mit so Farbe, die dann wieder weggeht von alleine.
Und dann nach dem Regen oder?
Ja, genau. Eigentlich nach mehreren Wochen. In dem Fall war es tatsächlich sehr schnell weg, weil dann nochmal Schnee... Einbruch kam und irgendwie, das war ein bisschen schade, aber da kommt man sehr schnell ins Gespräch mit Menschen und lernt so die Bedürfnisse der Menschen kennen und das ist eigentlich, das macht, also macht uns sehr Spaß an dieser Arbeit und es ist auch schön, dass halt nicht nur die Kinder Interesse daran haben, sondern besonders auch ältere Menschen oder auch diesen Austausch suchen. Also in Saarbrücken kamen so viele Leute zu uns und haben uns angesprochen, was wir da machen und es war eigentlich 99% positives Feedback. Dieses Spiel auf der Straße ist ja ein bisschen verloren gegangen. Also die Generation meiner Großeltern kennt das wahrscheinlich noch am besten und Eltern vielleicht auch. Aber mittlerweile ist das in den Städten so gut wie gar nicht. Also es findet halt nur auf Spielplätzen statt.
Und ich finde auch auf Schulhöfen mittlerweile ist es verloren gegangen. Also ich kann mich noch gut erinnern, wir haben immer Gummihopse und Bodentennis und Himmel und Hölle gespielt, wo man dann eben ja doch irgendwie den Schulhof bemalt hat oder in irgendeiner anderen Weise genutzt hat, als jetzt einfach nur auf Sitzmöglichkeiten miteinander abzuhängen, sage ich jetzt mal. Also, ne? Ich habe so das Gefühl, so ein bisschen, wir haben ja hier auch zwei Schulen auf dem Campus. Ich sehe es zumindest bei den älteren Kindern, vielleicht ist das jetzt auch ein Generationending, dass es an der Grundschule eher noch stattfindet. Aber hier sehe ich das eben auch gar nicht mehr. Finde ich auch ein bisschen schade. Eigentlich, ich kenne Schule immer noch so, dass da auch viel Raum zum Spielen geboten ist. Vielleicht jetzt nicht am Gymnasium und Oberstufenzentrum. Vielleicht bilde ich mir das ein.
Also ich glaube schon, also die Tendenz ist auf jeden Fall da. Seitdem es Schulen gibt, dass auch das Spiel auf der Straße und das Leben anders geworden ist. Das kam dann ja mit der Industrialisierung und den Autos und der Gefahr auf der Straße, weshalb dann auch diese Spielplätze vermehrt gebaut wurden, um so sichere Räume zu schaffen für Kinder. Aber das ist jetzt halt wirklich exklusiv nur an solchen Orten Spiel stattfindet, ist glaube ich, nicht besonders gut, weil die Kinder auch ihre Umgebung weniger wahrnehmen und kennenlernen. Also auch der Weg zur Schule findet ja für die meisten Kinder oder der Großteil der Kinder findet ja im Auto der Eltern statt, auf der Rückbank.
Oder im Bus, ne?
Oder im Bus. Dann hat man vielleicht noch ein bisschen Interaktion auch mit der Umgebung und den anderen Kindern, aber das nimmt schon stark ab. Und es, glaube ich, auch eine Gefahr und jetzt auch durch Corona ist es vielleicht noch weniger. Und da muss man, glaube ich, gegensteuern auch als Gesellschaft. Und solche Themen interessieren mich auf jeden Fall auch, neben den Ausstellungen. Weil da sehe ich genauso ein Defizit in Deutschland in den Museen, dass da einfach sehr wenig Angebot für Kinder ist, sehr begrenzt.
Und wenn dann nur digital?
Wenn dann digital, genau.
Was jetzt auch nicht allen Eltern gefällt, um mich mal eingeschlossen. Na, also ich meine, es gibt natürlich so tolle Museen wie das Futurium, was natürlich auf Digitalität irgendwie ausgelegt ist, logischerweise. Und da sollen die Kinder das ja auch ausprobieren. Aber in anderen Ausstellungen, ja, so Kunstausstellungen beispielsweise, ne, ist es schon schwierig, als erwachsener Mensch mit Kindern reinzugehen und die Kinder irgendwie mit reinzunehmen, ohne dass sie sich total langweilen. Deswegen auch der Ansatz, jetzt lenke ich mal über, ja, zu unserem Baukastenspiel, denn das war ja auch die Idee fürs Besucherzentrum. Es ist ja ganz bewusst ein Besucherzentrum und keine Galerie, die hier entsteht am Campus. Das hier entsteht am Campus, soll nämlich für BesucherInnen sein und natürlich für kleine und große BesucherInnen am besten. Und da wir sehr viele Informationen in der Ausstellung haben werden zur Bau- und Nutzungsgeschichte der ehemaligen ADGB-Bundesschule, kam der Gedanke, ja, was machen wir mit den Kindern, ohne die vor einem Bildschirm parken zu müssen, beziehungsweise auch die ganz kleinen Kinder, was kann man denen anbieten, damit sie irgendwie im entferntesten Sinne, wenn sie Lust darauf haben, dieses Gebäude, dieses Bauhausdenkmal erfahren können. So, und deswegen sind wir auf dich zugekommen und haben dich gebeten, uns mal einen Vorschlag zu machen, was man machen könnte. Würdest du uns mal ein bisschen beschreiben für die Hörer, die ja jetzt dieses wunderbare Baukastenspiel nicht sehen können, höchstens in Fotos bei den Podcast-Folgen. Aber erzähl doch mal, beschreib mal so ein bisschen, wie es aussieht, wie es aufgebaut ist, welche Gedanken du dir dazu gemacht hast.
Also genau, das ist im weitesten Sinne eine Art Tisch mit zwei Hockern. Und auf diesem Tisch ist ein Spielfeld, das ist dem Gelände hier nachempfunden. Und dort kann man dieses ganze Gebäude und das ganze Gelände erleben, indem man die einzelnen Gebäude sind einzelne Steine und man kann die auseinandernehmen, die haben unterschiedliche Farben, sind magnetisch und haften auch an dem richtigen Ort an, auf dem Grundriss sozusagen.
Und es ist gar nicht so einfach, ich habe es vorhin ausprobiert.
Nee, es ist relativ anspruchsvoll geworden, es sind viele Steine. Die Farben geben halt schon einen Hinweis, in welche Richtung ungefähr manche Steine gehören. Das Hauptgebäude ist, glaube ich, so am komplexesten. Und da kann man spielen. Man kann die Steine aber auch zum freien Spiel nehmen. Jetzt für kleinere Kinder ist das vielleicht interessanter. Aber ich denke auch, dass das nicht nur Kinder anspricht, Jugendliche auf jeden Fall auch und Erwachsene.
Also wir haben es ja gerade schon beim Reinrollen und Auspacken mal ausprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat so meinen Spieltrieb geweckt, auch mal einfach auszuprobieren, gerade durch diesen Magnetismus, den du eingebaut hast. Es ist natürlich auch spannend zu gucken, ist der jetzt an der richtigen Stelle oder nicht, und du hast ja auch auf dem Grundriss im Prinzip die Möglichkeit geboten für größere Kinder oder für Erwachsene, dass du aufgeschrieben hast, wie welcher Gebäudeteil heißt, sodass man irgendwie so ein bisschen auch eine Orientierung hat hier auf dem Gelände, also was ist Lehrerhaus, was ist Leiterhaus, was ist Angestelltenwohnung, was ist Haupteingang, was ist Glasgang und so weiter. Und ich finde, es ist sehr, sehr schön geworden. Du hast sehr angenehme Farben auch gewählt, so knallig, aber trotzdem irgendwie so, dass sie gut zusammenpassen im Zusammenspiel. Und der Tisch ist ja nicht nur ein Tisch, sondern es ist wie eine offene Rollkiste, würde ich mal sagen, wo man die beiden Höckerchen, die aussehen wie so abgewandelte Ulmer Hocker, also ganz simpel, aber man kann sie auch umdrehen und irgendwie anders benutzen, wenn man jetzt wollte als Kind oder übereinander stapeln oder so, wo man diese zwei Höckerchen auch noch reinstellen kann. Das heißt, wir haben immer so einen Gesamttisch, den man auch durch die Ausstellung rollen kann, wo auch immer die Erwachsenen gerade hingehen und die Kinder vielleicht mitgehen wollen, aber sich anders beschäftigen wollen. Ne? Oder man kann natürlich auch die Bausteine einfach auf den Boden stapeln, zu einem Turm oder zu irgendwas anderem legen. Ich finde ja sehr, dass das sehr an das Bauspiel, an dieses Schiffbauspiel von Almar Buscher erinnert aus dem Bauhaus, weil es eben auch auf Farben und auf abstrahierte Formen abgezielt ist. Der Aha-Effekt ist natürlich noch, dass es magnetisch ist, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. Das fehlt jetzt. Das hat jetzt Almar Buschers Schiffbauspiel nicht. Und es ist auch nicht so umfangreich wie das, was du für uns jetzt entworfen hast. Aber was erhoffst du dir von dem? Also ich weiß jetzt, was ich mir erhoffe als Leiterin des Besucherzentrums. Aber was wäre so dein Wunsch für dieses Baukastenspiel, wie das jetzt in die Öffentlichkeit gerät?
Also ich finde, dieses ganze Gelände ist ziemlich besonders hier und diese Struktur als Kind zu erfassen oder auch als Erwachsener ist ganz schön schwierig, weil es sehr groß ist und sehr langgezogen. Ist ein bisschen ungewöhnlich. Also dadurch erhoffe ich mir zum einen, dass man das vielleicht ein bisschen besser versteht, diese Bereiche, aber auch diese besondere Form sieht, auch von modernen Gebäuden, also ist ja moderne Architektur. Und ich verbinde moderne Architektur auch gerne mit Halle Neustadt, wenn man das kennt. Mhm. Also Plattenbauten, alle gleich und sehr eintönig und auch ein bisschen menschenunfreundlich teilweise. Und das ist hier, habe ich das Gefühl, ist das gar nicht. Das ist hier sehr gut gelungen, moderne Architektur umzusetzen. Und es wirkt sehr einladend. Es ist auch nicht symmetrisch, was auch ungewöhnlich vielleicht ist für so ein Gelände. Mhm. Und ja, auch, aber man sieht trotzdem durch diese Steine auch die Zusammenhänge. Also es wiederholen sich halt Längen und Größen und Formen extrem viel. Das, was man auch so im Studium lernt als Designer oder als Architekt, nehme ich an, auch. Mhm. Um so eine Modularität oder so einen Zusammenhang trotzdem herzustellen, auch bei unterschiedlichen Objekten, ja. Und ich hoffe einfach, dass es so den Zugang auch erleichtert, einfach, um sich mit sowas auseinanderzusetzen. Also ich glaube auch, jetzt eine Galerie anzuschauen, ist nicht für jeden das Richtige und einfach trotzdem was zu finden, was einen vielleicht Spaß macht und interessiert. Man muss ja es auch vielleicht gar nicht verstehen, sondern auch einfach dieses positive Erlebnis, was man da mitnimmt in seinem Leben und einen begleitet und einen vielleicht dann irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt wiederkommen lässt oder man dann doch Interesse hat an Kunst oder an Architektur. Also merke ich, dass es viele gibt, die da auch so meinen, sie haben da keine Ahnung von. Und da gibt es auch so eine Abneigung in manchen Teilen der Bevölkerung, würde ich sagen, zu Kunst und Kultur, weil sie meinen, dass sie das nicht verstehen. Oder ich glaube einfach, das liegt daran, dass da der Zugang einfach fehlte und das nie jemand richtig beigebracht hat. Also Kunstunterricht in der Schule ist meiner Meinung nach auch teilweise fragwürdig, wie das funktioniert. Man bekommt dann Maler gezeigt oder und dann soll man das nachmalen oder andere Sachen, was natürlich nicht funktioniert. Also man kann nicht, also manche Kinder oder Menschen bekommen das vielleicht hin, dann so einen Maler zu kopieren, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also man muss eigentlich da einen anderen Zugang finden zu diesen Dingen und das auch viel freier sehen und nicht so eingeschränkt, dass es jetzt was Exklusives ist, sondern auch besonders hier ist ja ein Bauhausgebäude und da war, glaube ich, schon die Idee, dass man das auch für alle öffnet und dass das auch nicht so, wie man das vielleicht, also alles so kalt und designermäßig, wie viele sich das vorstellen, ist, sondern dass man das auch ganz locker und frei sieht. Und ich glaube, in der Bauhauszeit war das also an dem Campus, stelle ich mir das sehr offen und sehr frei vor für die Zeit.
Und auch sehr farbig im Übrigen.
Und sehr farbig, ja. Also. Das ist durch die Schwarz-Weiß-Fotografie vielleicht auch
sicher
gekommen, dass man das irgendwie immer schwarz-weiß und grau alles sieht, aber...
Ja, es war ja hier an der Bundesschule auch so, ne? Also es ist ja auch alles wieder so hergestellt, wie es mal 1930 tatsächlich war. Und es gibt ein Farbleitsystem mit den Grundfarben Blau, Rot, Gelb plus noch Grün dazu. Das sind auch genau die Farben, die Alma Buscher beispielsweise für ihr Schiffbauspiel verwendet hat. Also immer sehr satte, kräftige Farben, aber trotzdem Farben, die gut zusammen harmonieren. Und dann noch der gelbe Backstein und die rot lackierten Stahlstreben von außen. Also es war sehr bunt und auch im Bauhaus in Weimar schon und auch im Bauhaus in Dessau wurde ja immer mit Farbe auch gespielt. Also das Bauhaus war alles andere als nur schwarz-weiß. Und ich denke, du hast da tatsächlich recht, dass das mit der Schwarz-Weiß-Fotografie zu tun hat, dass man das so wenig übermitteln konnte. Meiner Meinung nach gibt es eine Farbfotografie vom Bauhaus, vom Direktorenzimmer in Weimar, wo man wirklich auch sieht, wie farbig eigentlich Walter Gropius sich eingerichtet hat mit einem blau-gelben Teppich im Hintergrund von Gertrud Arndt und so weiter, was einen völlig anderen Eindruck hinterlässt und so einen quietschgelben Sessel. Und das ist ein ganz anderer Eindruck, als wenn man sich das vorstellt in Schwarz- und Weiß- und Grautönen. Ja, genau. Ist das deiner Erfahrung nach, du bist ja nun Spiel- und Lerndesigner, ja? Ja,
genau.
Genau, nicht mehr Spiel- und Lernmittel, Spiel- und Lerndesigner. Du machst dir ja sicherlich auch darüber Gedanken, welche Bedeutung Farbe und Form für Kinder in dem Fall, aber eben auch für Erwachsene hat. Alma Buscher hat dazu gesagt, dass sie so einfache Formen und Farben wie möglich verwenden möchte, um die Fantasie möglichst frei laufen zu lassen von denjenigen, die damit spielen. Wie sind deine Gedanken dazu? Welche Rolle spielen Farbe und Formen und wie sollten die deiner Meinung nach sein, damit so ein Spiel auch wirklich benutzt wird und für Menschen, die damit in Umgang kommen, sozusagen auch designt ist?
Ja, also es gibt da, denke ich mal, so zwei große Herangehensweisen an die Sache. Man kann halt detailgetreu jetzt ein Feuerwehrauto nachbauen, was bestimmt auch spannend ist für viele, um das zu erleben. Aber das ist natürlich, dann kann ich damit nur Feuerwehrauto spielen. Und ich glaube, dass das Spiel ist also meine Herangehensweise ist eher, das zu reduzieren. Das haben wir jetzt ja, oder habe ich jetzt auch mit dem Gebäude hier gemacht. Das ist, es werden viele Details weggelassen und eigentlich nur so die Grundkörper bleiben stehen. Und das macht es, glaube ich, einfacher, das zu verstehen und das auch zu Zweck zu entfremden, was ich immer toll finde. Also ich will jetzt auch nicht, dass das da
nur auf dem Grundriss
nur genau so aufgebaut wird. Also es gibt Menschen, denen macht das total Spaß und oder wahrscheinlich auch allen, also so nach Bauanleitung, das ist glaube ich auch wie bei diesen, bei den meisten Spielen, dass man so eine Anleitung hat. Also man kann, also diese Anleitung hilft manchen, einen Einstieg zu finden, auch vielleicht zu einem freien Spiel. Es gibt Menschen und Kinder, die direkt frei losspielen, einfach die Steine nehmen und was komplett anderes machen. Es gibt aber auch viele, die sich dann nicht trauen würden oder da gerne wissen möchten, wofür ist das gedacht, was macht man jetzt damit? Und ich glaube, durch diese Reduzierung kann man da so einen guten Mittelweg finden, um diese beiden Gruppen anzusprechen, genau.
Und welche Rolle spielen dabei Farben? Findest du, das ist wichtig oder tritt es eher in den Hintergrund?
Ich finde, Farben bewusst einzusetzen und Akzente zu setzen, finde ich sehr wichtig. Also ich reduziere auch viel Farben. Also jetzt dieser Grundkörper des Tisches und der Hocker, das ist ja alles weiß gehalten. Und auch die Grundplatte ist weiß. Und dadurch kommen die Farben einmal besser zur Geltung. Aber die Farben haben schon einen wichtigen, also sie setzen schon so einen Impuls, dass man da hingeht. Also das merke ich auch mit meiner eigenen Tochter gerne. Also wenn jetzt da irgendwas bunt ist und farbig, dann die Kinder sind dann gleich, wissen gleich, dass da was passiert und dass man damit was machen kann. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich, um da auch anfangen oder dieses wie so eine Einladung. Komm und nimm mich in die Hand, spiel mit mir. Genau.
Ist das für Erwachsene auch wichtig?
Also ich würde sagen schon, also für mich persönlich gesprochen schon. Also ich finde das auch aufregend, das fällt ja auch auf, also besonders wenn das jetzt in der Galerie ist. Jetzt steht es hier oben gerade zwischen den Schwarz-Weiß-Fotografien, da fällt das schon sehr auf. Also
genau hier, momentan ist es nämlich im Lehrerhaus in der Jean-Molitor-Ausstellung. Also wenn ihr mit Kindern vorbeikommen wollt, kommt vorbei, dann könnt ihr auch mal mit den Bauklötzchen spielen von Simon. Schon auch so eine Art Trigger für Erwachsene, meinst du?
Ich denke schon. Also das ist, man braucht das sicherlich nicht oder nicht jeder braucht das, aber für mich spielt das schon eine Rolle.
Das ist schon wie so ein Magnet, ne? Also mir geht das, glaube ich, auch ähnlich. Wenn was Farbiges da ist, gerade in so einer, die ja doch sehr klarlinig ist und sehr auf Kunstfotografie, dann sticht das schon sehr raus. Und mich zieht sowas magisch an, muss ich ehrlich gestehen. Du hattest mir mal erzählt, dass du auch ein Projekt mit Jugendlichen gemacht hast, wo ihr darüber gesprochen habt, was ist für Jugendliche wichtig. Also gerade wir hier am Bauhausdenkmal merken das eben auch, die Schüler auf dem Campus sind so zwischen 10 und 20, sage ich jetzt mal. Also schon die etwas älteren Kinder und Jugendlichen und junge Erwachsene. Die Bedürfnisse, die unterscheiden sich ja dann schon von kleinen Kindern, die noch so von Farben und Formen und Bauklötzen angezogen werden. Wie geht man daran und welche Interessen haben die eher? Was ist denen wichtig?
Genau, also meine Arbeit jetzt im Stadtraum habe ich auch in so einem Schulprojekt ein Schuljahr begleitet oder so gut es ging. Jetzt war auch Corona-bedingt durfte ich nicht immer in die Schule kommen, nicht jede Woche, weil mir auch aufgefallen ist, dass einfach Für die Kinder gibt es noch diese Spielplätze, aber die werden dann unattraktiv für Jugendliche. Das ist, es gibt, also die kommen abends und spielen da vielleicht, wenn da keine Erwachsenen mehr sind mit ihren kleinen Kindern. Genau. Also die haben da schon ein Interesse, glaube ich. Und aber für Jugendliche gibt es selten Orte, die geschaffen werden. Und die haben mir schon berichtet, dass sie da gerne was hätten. Aber die wollen halt nicht unbedingt nur Spielgeräte, sondern suchen auch Rückzugsorte, wo sie im Trockenen sitzen können, sich unterhalten können, treffen können. Mhm. Und da ist vielleicht das direkte Spiel gar nicht so wichtig. Aber ich glaube, das haben die auf jeden Fall auch. Also die rutschen dann auch die Rutsche runter oder schaukeln. Da ist, glaube ich, noch viel Bedarf auch da, so körperlich zu agieren und zu arbeiten, zu spielen. Ja, aber da, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass in den Städten da sehr, sehr wenig getan wird. Und ja, das dann ja auch schnell zu Konflikten führt. Also die fühlen sich halt ausgegrenzt, allein weil sie halt einfach teilweise halt ein bisschen lauter sind oder
übermütig,
das gehört ja dazu, das kennt ja jeder. Und es gibt keine Orte, wo sie das so richtig ausleben können. Also die ziehen sich dann sehr zurück. Und das ist natürlich auch sehr schade für eine Gesellschaft, dass man diese Altersgruppe dann so ein bisschen ausgrenzt. Würde ich wirklich so sagen, ja.
Was meinst du, was, also wir machen uns hier natürlich auch immer wieder vom Besucherzentrum her Gedanken, was möglich ist für genau diese Altersklasse. Ne? Also ich frage mich dann eben auch, klar, ich kenne das ja auch selber, ich als Erwachsene, ich setze mich jetzt auch nicht auf dem Spielplatz auf eine Schaukel, aber wenn es irgendwo eine große Schaukel gibt, die besonders lange Seile hat oder sowas, ne, die also explizit nicht für kleine Kinder ist, dann schaukle ich schon auch gerne. Was ist der gute Mittelweg? Weil ich finde es ja eigentlich auch wichtig, dass Jugendliche und auch Erwachsene die Möglichkeit bekommen, wenn sie den Drang verspüren, irgendwie auch zu spielen und zu rutschen und so weiter. Meinst du, das müssten einfach andere Spielgeräte sein, als wie auf den Otto-Normal-Verbraucher-Spielplätzen jetzt für kleine Kinder, sage ich mal, bis so 10 stehen? Oder was ist die Lösung?
Ja, mein Ansatz ist da eher, dass man das gar nicht auf ein gewisses Alter beschränkt. Also das hat es auch zum Beispiel mit diesen Farben. Also war das ein Ziel von uns auch, dass man nicht eine Altersgruppe festlegt. Also es gibt natürlich, so wie jetzt hier in dem Modell, was ich für euch gebaut habe, da gibt es dann Schrift. Das können natürlich kleine Kinder nicht. Mhm. Aber es gibt halt auch diese anderen Spielmöglichkeiten. Also ich finde grundsätzlich, dass für ein Spiel zu entwickeln von 3 bis 6 Jahre oder sowas, finde ich nicht unbedingt sinnvoll, weil die Themen sind eigentlich die gleichen und die Interessen sind die gleichen wie das Schaukeln. Aber genau, deswegen ist da eher mein Ansatz, das offen zu halten und für alle Altersgruppen und am besten auch für alle, die, also auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder geistigen, oder das gar nicht klassisch zu sehen mit Rutsche, Schaukel, Klettergerüst, sondern das wirklich auch diese Idee vom Spielplatz so ein bisschen weiter zu denken und aufzubrechen, weil gerade ist es wirklich so, also wenn da keine Rutsche ist, dann ist es kein Spiel, oder wenn da keine Schaukel ist, also es sind immer die gleichen Geräte, die gebaut werden, die sehen dann vielleicht mal schöner aus und mal weniger schön. Mhm.
Aber es sind immer die Kletterspinnen oder die Schiffe oder so, ne, womit man jetzt auch nichts anderes spielen kann, als ich fahre mit dem Schiff.
Dann erlebe ich auch oft, dass dann Eltern auch eingreifen, Eltern oder Großeltern, die dann sagen, man darf nur so die Rutsche benutzen und man darf da nicht hochlaufen und auch.
Dabei macht das doch am meisten Spaß.
Und dann gehe ich mit meiner Tochter durch die Stadt und wir laufen da auf einem Mäuerchen lang und dann kommt ein Kind vorbei, will das nachmachen und es darf es dann nicht. Und das sind schon so Sachen, wo man merkt, dass es halt irgendwie nicht anerkannt ist zu spielen und auch besonders in der Erwachsenenwelt. Hm. Dass das nicht als Teil des Lebens und genommen wird. Also es gibt dann ja Ausgleichssachen, die man schafft, indem man dann Fitnessstudios hat oder.
Und ist eigentlich schade, weil eigentlich gerade in den Städten im öffentlichen Raum ja genügend Möglichkeiten da sind, wie jetzt beispielsweise Parcours. Leute, die Parcours machen, ja auch beweisen. Ne? Also es braucht eigentlich nicht viel. Es braucht eigentlich nur ein paar Mäuerchen oder so, wo man rüberspringen kann, und ein paar Freiräume. Aber sie müssen eben dafür freigegeben sein. und nicht immer gleich das große Warnschild nicht zu benutzen für Kinder unter 12 und gar nicht und Elternhaften für ihre Kinder und so weiter, dann überlegt man sich das natürlich als Erwachsener, als Elternteil eventuell auch dreimal, ob man seine Kinder daran mal springen lässt oder nicht. Aber ich meine, wehtun passiert halt immer. Ob man vom Bett springt oder wo auch immer runter, ist dann auch egal. Aber eigentlich, meiner Meinung nach, wäre doch eigentlich das Umdenken der Städte schon als der erste Ansatz sozusagen, um zu sagen, Mensch, nutzt doch einfach das, was wir haben und schaut, was man da machen kann. Also
ja, ich habe jetzt ja die Stadthalle besonders untersucht und auch halt festgestellt, dass es eigentlich viel Raum gibt. Es gibt extrem viele verkehrsberuhigte Bereiche, also diese mit diesen Spielstraßenschildern gekennzeichnete Straßen. Es gibt extrem viele Fußgängerzonen, würde ich sagen, und Verbote gibt es gar nicht so viele. Also das ist, glaube ich, viel in den Köpfen der Leute oder genau der Menschen. Das ist so ein bisschen, ich glaube, man muss einfach lernen oder verstehen, was erlaubt ist und was nicht. Und nicht nur das weitergeben, was man mal irgendwo aufgeschnappt hat. Mhm. Weil es gibt, also es ist gar nicht so eingeschränkt, wie man glaubt. Und ich glaube auch, dass die Städte in der Regel dankbar sind, wenn man öffentliche Orte nutzt. Aber wenn das halt, das ist halt jetzt wie tot, man nutzt das nicht und man muss halt erstmal wieder lernen, glaube ich, dass man diese Orte benutzen kann. Mhm. Und durch den Platzmangel in den großen Städten wird es, glaube ich, auch notwendig sein, weil die Wohnungen kleiner werden und man kann halt rausgehen. Das ist halt Raum, der allen gehört und den kann man nutzen zum Spielen und im Idealfall auch mal direkt vor der Tür und dann lernt man die Menschen, die Nachbarn kennen und also diese Sachen gehen, finde ich alles sehr traurig, dass sowas verloren geht. Mhm. Oh, genau, und mit diese farbigen Interventionen, die wir da gemacht haben, also das war auch ein Ansatz, wie so eine Erlaubnis, wir machen da jetzt Farbe drauf und dann dürfen die Kinder auf die Mauer gehen, weil das ist ja farblich markiert und das hat tatsächlich, es funktioniert. Das ist eine ganz Kleinigkeit, die man verändern muss und das muss auch nicht dauerhaft sein.
Einfach also, um einmal aufmerksam zu machen, ne?
Genau, und die Kinder kopieren das ja. Also, sobald die das mal gesehen haben, wissen die, dann sehen sie überall die Mauern. Wenn denen das aber niemand gezeigt hat oder das nie erlaubt war, dann sehen die das natürlich nicht.
Das ist natürlich echt eine tolle Sache. Fände ich auch ganz toll für Bernau. Liebes Kulturamt, wenn ihr zuhört. Das wäre doch mal eine Aktion für Bernauer Jugendliche, Kinder und Erwachsene. Also deine Meinung ist gar nicht, Spielplätze in einer bestimmten Altersklasse herzustellen, sondern einfach Spielplätze für alle zu machen.
Ja, und genau. Und die öffentlichen Orte als Spielplätze zu begreifen. Hm. Das ist, ja.
Was haben denn die, also du hast jetzt das Beispiel Mäuerchen gegeben, wo man dann drauf rumlaufen darf, auch mal erlaubt durch farbliche Markierung. Sag mir doch noch mal 2, 3 weitere Beispiele, wo das, was ich mir vorstellen kann, wieso öffentlicher Raum sonst noch genutzt werden kann oder worauf ihr aufmerksam gemacht habt.
Das sind zum Beispiel bestimmte örtliche Begebenheiten. Das ist das Pflaster auf der Straße. Mhm. Also ich habe das auch als Kind viel gemacht, dass man einfach nicht auf diese Linien tritt oder dann halt haben wir daraus Labyrinthe gemacht oder genau. Mhm. Rennstrecken, man kann da alles Mögliche machen und jetzt auch man kann auch schön für die ganzen rollerfahrenden Kinder und Inline-Skating kann man auch tolle Routen aufmalen und das macht dann viel mehr Spaß und ich glaube, wenn man das einmal gesehen hat, kann man das auch einfach nachmachen mit Kreide. Also diese Kreidespiele finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Und die haben sich ja eigentlich immer so weitergegeben von Generation zu Generation. Und das funktioniert. Und dann kommen, ja, auch das war auch ist auch immer interessant. Also besonders die über 60-Jährigen kommen dann und erzählen, was sie alles früher gespielt haben an Spielen. Und ja.
Ja, weil da gab es noch keinen Fernsehen oder Computer oder so, ne? Genau.
Man kann auch, ja, mit Steinen und mit Stöckern, also da gibt es so viele Möglichkeiten, es ist eigentlich unbegrenzt und ich glaube, man muss einfach nur so einen Impuls setzen und dann die Fantasie der Menschen ist da ja, glaube ich, auch unbegrenzt, genau. Also da entstehen neue Spiele, da werden alte Spiele wieder gespielt.
Wie sieht's jetzt für dich in Zukunft aus? Was willst du machen? Willst du weiterhin diese Kombination machen aus Ausstellungen, Baukastenspiele oder Ähnliches und Spiel im im Raum sozusagen, im öffentlichen Raum?
Ja, also genau, meine nächsten Projekte sind auch in Halberstadt für das Gleimhaus eine Ausstellung mit. Also da gestalte ich den Kinderraum um und mache ein paar Ausstellungsmöbel. Und ja, die Feininger Galerie hat auch wieder gefragt. Das geht auch in Richtung
super.
Schiffbaukastenspiel für nächstes Jahr. Und ich baue halt, helfe beim Bau von Spielplätzen immer noch. Das ist halt so der Bereich, wo, glaube ich, am meisten Gelder ausgegeben werden für Kinder tatsächlich. Und das ist so ein bisschen mein Rückgrat. genau, aber auch das mit diesen farblichen Interventionen zusammen mit Gesa Jansen, das wollen wir weiter verfolgen und ja.
Wie funktioniert das? Tritt dann so eine Stadt oder so ein Verein wie der Saarbrücker Kunstverein, gehen die auf euch zu oder bietet ihr das an oder wie funktioniert das? Wie ist da die Herangehensweise?
Mit dem Saarbrückner Kunstverein war so ein Open Call, da haben wir uns beworben, das war an Künstlerinnen gerichtet und da haben die uns ausgesucht, unser Projekt. Da waren verschiedenste Sachen auch in der Stadt verteilt und die hatten halt auch diesen Bezug zu diesen Nischen gesucht, und diese Räume, die ungenutzt werden in den Städten, die zu bespielen für einen Monat. Und genau dann kamen Kontakte über Instagram, also wir haben so ein Instagram-Profil, Spielraum Halle heißt das. Genau.
Das verlinken wir euch alles bei der Podcast-Folge.
Und keine da sind Angst. Halt Bilder drin und das ist erstaunlich. Also ich glaube, die Nachfrage ist, glaube ich, schon da. Man muss das halt kennenlernen. Aber ja, jetzt ist eine Schule hat uns angesprochen in Halle. Es wäre auch sehr schön, vielleicht ergibt sich da auch was. Ja, und sonst sind das waren jetzt dann eine Ausstellung in Halle. Also das waren eher so Sachen, sage ich mal, die jetzt noch nicht gut bezahlt waren.
Du bist ja noch am Anfang, aber es kommt hoffentlich noch.
Genau, aber uns geht es halt auch ein bisschen um die Sache in dem Fall. Da sind die Ausgaben sind auch relativ gering mit der Farbe. Dass ich das wirklich, also das ist eigentlich ein super Einstieg für jede Stadt und für jede, um da Flächen zu bespielen, ganz einfach.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, der öffentliche Raum ist ja vorhanden.
Genau.
Und so ein bisschen Farbe zu kaufen und Honorare einzurechnen für euch, das kann jetzt nicht das große, die große Hürde sein wahrscheinlich, ne?
Nee, im Vergleich zu anderen Geldern, die ausgegeben werden.
Ja, genau. Ja, Simon, ich habe ganz viel erfahren über Spiel- und Lerndesign. Und du hast ganz viel über das Baukastenspiel, was du jetzt von der Bundesschule entwickelt hast, erzählt. Und Simon, hab vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir noch ganz viel von dir hören und vielleicht auch mal mit so einer Interaktion im öffentlichen Raum in Bernau mit Gesa zusammen. Das wäre super. Ich würde mich freuen.
Herzlichen Dank für die Einladung und kommt nach Bernau und schaut euch das Denkmal an und die Stadt. Bis bald.
Bis bald. Das war sie, die 15. Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch mit Simon Kurze und mein Intro zum Bauhausspielzeug interessant und habt nun alle Lust bekommen, selbst mal mit dem neuen Bernauer Bauhausbaukastenspiel zu spielen. Ich freue mich auf euren Besuch und bringt alle eure Kinder mit. Wie immer stellen wir euch die Links zur Folge auf unsere Podcast-Website auf www.best-bernau.de/podcast.html. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, Downcast oder wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört. Und empfehlt uns bitte weiter, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt. Wir sind für euch auch auf Facebook und Instagram unterwegs, wo wir @bauhausdenkmalbernau sind. Wir freuen uns über neue Abonnenten, eure Kommentare und Vorschläge für neue Themen für unseren Podcast, die ihr uns gern per Mail an kontakt@best-bernau.de senden könnt. Auf Instagram und Facebook bekommt ihr auch zusätzliche Fotos und Hintergrundinfos zur aktuellen Podcast-Folge und unseren Gästen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Diese Folge wurde konzipiert und produziert von Anja Gutenberger für die Best Bernauer Stadt Marketing GmbH.